Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mit Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo, hallo, hallo. Und heute wieder mal bei Jeder Stimme zählt. Willkommen, Dr. Jan Michalski, Experte für Empathie und Voice Profiling. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich wieder hier sein kann. Herzlich willkommen auch von mir und natürlich mit dabei auch Isabella Herzig, Expertin für emotionale Intelligenz.
Natürlich mit dabei. Also, ihr Lieben, wir sind immer beide total dabei bei diesen Themen. Falls ihr beim letzten Mal mitbekommen habt, wie intensiv wir uns unterhalten haben über ein Thema, was ungeskriptet entstanden ist, nämlich das Thema Schatten. Und vielen Dank dafür, dass einige von euch geschrieben hatten, ja bitte mehr davon. Ihr habt uns auch tatsächlich eure Trigger verraten. Das fand ich besonders schön, dass der eine oder andere uns erzählt hatte, was so der Trigger ist. Und ja, vielleicht sage ich etwas ganz Unpassendes, aber ihr seid nicht alleine. Also die Trigger, die ich gelesen habe, das sind so die Trigger, die ganz viele Menschen in sich tragen, und es lohnt sich da mal einfach weiter mit einzusteigen. Jan, wir haben beim letzten Mal die Theorie der Schatten aufgemacht. Wir haben ein wenig angefangen zu erklären, was es denn so alles ist und wie wir miteinander arbeiten können. Abgeschlossen haben wir mit der Idee, dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, aber sehr stark mit diesem Konzept zusammenhängen. Und heute steigen wir ein bisschen tiefer unter die Oberfläche und schauen uns nochmal die Arbeit an. Du wendest dir ja auch bewusst in deinem Unterricht an, um Menschen auf das Leben vorzubereiten, sozusagen. Ich bereite genau die gleiche Arbeit im Business, weil sie so existenziell ist. Jan, wenn du jetzt eine wichtige Sache über die Schattenarbeit sagen solltest, die das vielleicht für dich so wertvoll macht, was wäre deine Aussage?
Das ist, ich möchte die HörerInnen bitten, jetzt nach meiner Antwort nochmal zurückzugehen und sich anzuhören, was du gerade gesagt hast, wie schön dieser Bogen jetzt gerade war, weil das, womit du eröffnet hast, ist genau das, wo ich gesagt habe, so die Frage, die jetzt kommt, eigentlich muss ich zuerst auf das eingehen, was du am Anfang gesagt hast, und jetzt hast du darüber den Bogen wieder zurückgekriegt, genau zu dem Ding, weil das nämlich auch das ist, von dem ich sagen würde, dass es einer der wichtigsten Anteile an den Schattenteilen ist, und zwar hast du gesagt, ihr seid nicht alleine. Und das ist, finde ich, mit weitem Abstand eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man über Schatten haben sollte. Dass wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, wie entstehen Schatten eigentlich? Wie passiert das? Und es ist ein Wirkungsmechanismus, der eigentlich immer dran beteiligt ist. Wenn ich sage, ja, ich habe hier mein Maß an Egoismus und jetzt sagt mir jemand von außen, du darfst nicht so sein. Du darfst nicht so wütend sein, du darfst nicht so arrogant sein, du darfst nicht so egoistisch sein. Dann fange ich an, das in meinen Schatten zu drängen. Und das, was ich benutze, um das unter Verschluss zu halten, ist eigentlich fast immer Scham. Und Scham ist ja genau dieses Gefühl von, ich bin so nicht okay, ich darf so nicht sein. Und Scham ist ganz eng verbunden mit niemand ist so kaputt wie ich. Niemand hat diese Probleme, die ich habe. Ich muss das jetzt vor der Welt verborgen halten, denn wenn jemand das sieht, dann werde ich geteert und gefedert, aus der Stadt gejagt und muss im Wald verhungern. Das ist ja diese Angst, die Urangst, die im Menschen immer noch dahinter steckt. Wenn ich irgendeine Eigenschaft habe, die gesellschaftlich nicht kompatibel ist, dann muss ich sterben. Und das war ja auch mal so, dass ich aus der Gemeinschaft verstoßen wurde, wenn ich halt meine Rolle da nicht eingenommen habe, womit wir bei diesen Rollen wieder sind. Und der Mechanismus, der Menschen dazu geführt hat, ist halt Scham. Und eben zu sehen, was wir hier ja jetzt eben auch machen wollen, und das ist eben auch das, was ich im Unterricht ganz wichtig mache, zu sagen, das ist in jedem Menschen. Das ist natürlich, das gehört dahin, und es gibt nichts in uns, wofür wir uns schämen müssen. Ob wir das jetzt rauslassen, wenn ich 100% egoistisch bin und ich verhalte mich so, dann erfülle ich meine Rolle nicht und dann gibt's soziale Konflikte. Aber Teile von mir auszuschließen und zu sagen, ich will das nicht sein, ich bin das nicht, führt nur zu inneren Konflikten, was zwangsläufig über kurz oder lang dann wieder zu äußeren Konflikten führt. Also da würde ich definitiv sagen, mit seiner eigenen Scham sich zu konfrontieren, mit seiner eigenen Scham klarzukommen und eben auch zu wissen, jede Eigenschaft, die in mir ist, ist garantiert nicht nur in mir und ich bin nicht alleine damit. Das ist der Weg zu dieser Reintegration unserer Schattenanteile, um wieder vollständiger zu werden.
Ja, und hier schlägst du die Brücke zu Emotionen, nämlich die Emotion Scham ist einer der Basisemotionen. Das heißt, wir alle auf diesem Planeten spüren die Emotion Scham. Und Scham, Schuld und Trauer gehören quasi in eine Familie. Und Trauer ist oft eben der Fall, wenn wir ausgestoßen werden, wenn Dinge zu Ende sind. Ja, das geht einher mit dem, ich beende etwas, ich gehöre nicht mehr dazu, gehört bei der Basis, wenn die Motive uns anschauen, dann ist es das Grundmotiv des Menschen nach Zugehörigkeit und nach Harmonie. Und wenn ich eben nicht so bin wie die anderen, können sie mich ausstoßen, dann gehöre ich nicht mehr dazu und dann bin ich in der Trauer und werde halt eben, so wie du schon sagst, möglicherweise ausgestoßen und einsam. Und Scham, das würde ich gerne dazu ergänzen, ist eine Emotion, die im Vergleich zu Schuld ziemlich gefährlich ist, weil die Scham erzählt uns die Geschichte, ich bin nicht okay. Und ihr wisst, dass wir beim letzten Mal über dieses Ich bin gesprochen haben, also meine Identität. Das heißt, ich bin nicht okay, meine Identität, ich als Mensch bin nicht in Ordnung. Das will die Scham uns einreden. Und die Schuld zum Beispiel dagegen, die Schuld hat eher den Ruf, dass sie zu mir sagt, hey, du hast da etwas gemacht, was nicht in Ordnung war. Das heißt, die Schuld hilft mir zu sagen, ich gehe zu dir rüber und sage, du Jan, sorry, war doof. Du kannst mir jetzt in dem Moment vielleicht verzeihen. Und schon habe ich es wieder reguliert. Die Gesellschaft hat mich wieder aufgenommen. Wir beide sind wieder zusammen. Alles ist gut. Die Scham, die lässt mich gar nicht zu dir kommen, weil sie mir sagt, ich bin ja so schlecht, ich bin ja so. Und ich habe da was ganz Schlimmes gemacht und ich darf das niemand erzählen, weil wenn ich das erzähle, bin ich ja noch schlechter. Und mit dieser Scham wird oft gespielt eben in Situationen, die ganz ungesund sind. Aber dazu könnte man was ganz anderes erzählen. Heißt also für mich, die Scham wird weniger, nehmt das bitte alle mit, die Scham wird weniger, wenn ich über sie spreche. Das heißt, umso öfter ich zum Beispiel sage, dieses oder Jan, du, ich nehme dich jetzt als Beispiel, du erzählst die Welt, was dir passiert ist. Du sagst, hey Leute, wenn ihr so durch die Gegend rennt, wie ich das damals getan habe, dann landet ihr irgendwann mal im Burnout. Ja? Und du schämst dich nicht dafür, weil du weißt, was du da gelernt hast. Es gibt aber viele Menschen, die wahrscheinlich einen ähnlichen Verlauf haben, die nie darüber sprechen würden. Ja, also das ist sehr oft so, wenn ich, wir sind heute vielleicht ein bisschen krass, aber man darf auch darüber sprechen, wenn man zum Beispiel eine Fehlgeburt hat, ja, als Frau, oder wenn du ein Baby verlierst, dann schämen sich ganz viele Frauen, sprechen nicht darüber. Das ist jetzt nicht Schatten, aber Scham. Und sobald du mit jemand anders sprichst, wird auf einmal klar, es passiert jedem zweiten Menschen. Eltern, die mal das Gefühl haben, die sind schlechte Eltern, weil ihre Kinder dieses oder jenes nicht machen, reden nicht darüber. Aber wenn sie einmal dann sich trauen und alle anderen sich auch trauen, dann ist das auf einmal so eine kollektive Erleichterung, weil, hey, alle Kinder schaffen das, uns an die Palme zu bringen, ja? Ein schlechter Elternteil. Und das ist die Schuld. Das wollte ich gerne ergänzen. Tut mir leid, dass es so viel Zeit in Anspruch genommen hatte. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es die Scham ist, die euch davon zurückhält.
Ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Zusatz gewesen. Und eben genau dieses, also das ist, finde ich auch wieder super, dass sich unsere Definitionen da auch denken. Dass ich halt sage so, ja, Schuld ist, ich habe was falsch gemacht. Und Scham ist eben dieses genau, dass du sagst, ich bin falsch. Also da ist irgendetwas in mir, was nicht okay ist. Ich würde gerne einmal kurz vorher auf den Punkt eingehen, dass du sagtest so, ich teile diese Sachen zum Beispiel eben auch auf meinem Instagram-Kanal, wo ich halt sage, ich spreche ganz offen über diese Mental Health Issues und wo das hinführt. Und du sagst, ich kann das halt teilen, weil ich mich nicht dafür schäme. Und das ist eben nicht richtig. Ich teile es, weil ich mich dafür noch schäme, weil das eben noch Punkte sind, wo ich sage, es fällt mir, also alle andere sagen, also viele sagen dann so, ah, oh, das ist so, dass du das so teilen kannst, dass das für dich überhaupt kein Problem ist. Das ist ein unglaubliches Problem, das mit anderen zu teilen. Das geht mir jedes Mal, wenn ich einen Beitrag schreibe und gehe da ins Offene, sitze ich da dann kurze Zeit noch die 10 Minuten danach und überlege, nimmst du den jetzt wieder raus? Hast du da jetzt was erzählt, was die Welt nicht über dich erfahren darf? Und aber genau das, was du gerade gesagt hast, in dem Moment, wo ich sage, ich schäme mich für etwas und teile es trotzdem und sehe dann, natürlich nicht nur, es gibt auch immer negatives Feedback, aber sehe vor allem, da sind Menschen, die auch sagen, ey, das kenne ich auch, das kommt mir bekannt vor, ich sehe dich, ich fühle dich. Das genau sind die Sachen, die dann dazu führen, dass die Scham halt weniger wird. Dass ich sage, ja, ich nehme diese Scham und ich trage sie nach außen und dann sehe ich aber, ich bin nicht falsch. Und das sorgt dafür, dass es eben heilt, dass die Scham da sich reduzieren kann. Und ich würde jetzt sogar noch so einen Schritt, und da, ich weiß nicht, kannst ja gleich mal sagen, ob das für dich ein Widerspruch ist. Du hast jetzt quasi so ein bisschen die Grenze gezogen, dass du sagst, nee, du hast nicht gesagt, Scham ist gefährlich, du hast gesagt, Scham kann gefährlich sein. Weil Scham ist ja erstmal, und du sagtest, alle Menschen fühlen halt Scham. Und soweit ich weiß, ist das das, was den Menschen auch viel vom Tier abgrenzt, dass jetzt die Hundehalter werden sagen, ja, aber der Hund, der zeigt doch auch Scham. Und wir wissen aber inzwischen, der Hund empfindet aber keine Scham, sondern er spielt Scham, weil er weiß, dass es beim Menschen super funktioniert. Ja, der hat Angst vielleicht vor Konsequenzen, aber der schämt sich nicht, weil das ein Konzept ist, was wir Menschen uns kognitiv so ein bisschen ausgedacht haben. Und Scham an sich ist ja super wichtig. Also, dass wir eben sehen, okay, bestimmte Dinge kannst du halt nicht in der Öffentlichkeit machen, bestimmte Sachen solltest du in bestimmten Kontexten, keine Ahnung, du stehst bei einer Beerdigung, dir fällt ein lustiger Witz ein, dann solltest du nicht laut loslachen, weil das in der Situation absolut nicht angebracht ist. Und dann zu sagen, wenn es dir doch passiert, dass du ein Gefühl hast, was dir sagt, das machst du besser nicht nochmal, ist ja super wichtig. Aber möchtest du schon.
Ich wollte mal kurz ergänzen, auch eben für die Gesellschaft wichtig, ne? Weil Scham und Schuld regulieren ja unsere Konstellation miteinander. Also gerade die Beerdigung, wenn sowas passiert und ich dann rot einlaufe, weil das sehr oft also psychophysiologisch damit einhergeht, dass ich dann rot werde, dann wissen alle anderen, okay, sie schämt sich gerade dafür, dann ist es in Ordnung. Dann gebe ich quasi nonverbal ein Zeichen, oh, das war jetzt ein Fauxpas, aber ich habe es sofort gemerkt.
Das ist ein richtig guter Punkt, weil wir kommen jetzt noch mal wieder zu diesem Schattenthema zurück, wo wir gesagt haben, woran erkenne ich meine Schatten? Woran merke ich, dass da gerade ein Schattenanteil ist? Und ich hatte ja gesagt, dass wir hatten auch über diese Übung gesprochen mit dem, was nervt euch an anderen? Und da ist eben dieser Satz gewesen, den ich in den Raum geworfen hatte, mit das würde ich nie tun. Und es geht sogar immer noch ein Stück weiter, dass ich sage, wenn der Satz kommt, ich würde mich schämen, wenn ich du wäre. Das ist für mich der Teil, der uns richtig zeigt, da ist gerade ein Schattenanteil. Wenn jemand etwas tut und ich sage, ich würde mich jetzt schämen, wenn ich du wäre, dann merke ich, aha, das ist eine Verhaltensweise, von der ich gelernt habe, die zu unterdrücken, die in den Schatten zu drücken. Und je mehr ich sage, boah, das geht gar nicht, also das Cringe ist die Emotion, die uns zeigt, dass ein Schattenanteil da ist. Vielleicht ist da auch ein Fehlverhalten, aber wenn uns das mehr stört als andere, dann merken wir, das ist ein persönliches Problem, was wir haben. Und das zu dieser Grenze zwischen wann ist es gesund und wann ist es gefährlich, das ist etwas, was für mich auch ein langer Lernprozess war und immer noch ein langer Lernprozess ist Scham an sich ist gesund. In dem Moment, wo es sogenannte Kernscham wird oder toxische Scham oder chronische Scham, dann wird das ein Problem, wenn ich nämlich gelernt habe, dass etwas an mir nicht okay ist. Irgendeine Eigenschaft, die ich habe, wo ich sage, die sollte ich nicht haben, ich sollte so nicht sein. Und das kommt ganz viel, wenn wir jetzt so ein bisschen entwicklungspsychologisch gehen, auch dahin, wenn ich Elternteile habe, die emotional nicht, und da sind wir wieder bei, warum sollte ich meine Schatten regulieren? Als Führungskraft, als Lehrer, als Pflegekraft, als Elternteil. Wenn ich meine eigenen Schatten an meinem Kind auslasse und werde aggressiv, obwohl das Kind gerade gar nichts falsch gemacht hat, sondern es hat mich nur getriggert, dann geht so ein Kind bis zu einem gewissen Alter nicht hin und sagt, ah, Papa ist gerade getriggert, deswegen projiziert er gerade was auf mich. Sondern das Kind geht hin und sagt so, okay, Papa ist wütend, Mama ist wütend, schimpft jetzt gerade mit mir, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich gucke mich um, was habe ich denn falsch gemacht? Und wenn ich dann nichts finde, weil ich ja gerade gar nichts falsch gemacht habe, dann fragt mal, sagt mein kindliches Gesicht, Gehirn, dann muss mit mir irgendwas falsch sein. Und dann verinnerliche ich dieses Gefühl von, ich bin nicht okay. Und ich hatte das gerade jetzt letztens in einem Beitrag, dass einer gesagt hat, oh, das ist ja erschreckend, wie viele Leute hier in deinen Kommentaren sagen, ich kenne dieses Gefühl von, ich bin nicht okay, ich bin nicht genug. Und ich habe nur gesagt, also, ich finde es beneidenswert, dass du nicht nachvollziehen kannst, wie viele Menschen das betrifft, weil so viele Menschen davon betroffen sind.
Also wir könnten jetzt nochmal direkt in die Bindungsstile reingehen, ne, weil die Bindungssysteme da auch eine extreme Rolle spielen. Aber das klammere ich jetzt aus, vielleicht für irgendwann, weil es wirklich auch unglaublich mit einhergeht, ne, warum ich so werde. Weißt du, ich habe gerade über eine lustige Geschichte aus meinem Leben nachgedacht und die will ich unbedingt mit dir teilen. Und zwar das Fremdschämen. Ja? Dann schäme es doch aus und eine ganz schöne Geschichte. Ne? Also, wenn ich du wäre, würde ich mich schämen. Als du das erzählt hast, ist mir eingefallen, und die erzähle ich eigentlich, die Geschichte erzähle ich sehr oft in Seminaren, aber jetzt schon lange nicht mehr. Und sie ist wieder jetzt komplett so vor mein inneres Auge gelaufen. Ich hatte vor ganz vielen Jahren, als ich noch als Führungskraft in einem Unternehmen aktiv war, war ich zu einem Jahresempfang eingeladen und war dann in einem schönen großen Raum mit vielen Fenstern und sehr vielen Herren in Anzügen und Krawatten, und alle hielten ein Glas Sekt in der Hand. Und es waren sehr wenige Frauen da, nämlich ich und noch zwei andere. Einer davon war auch blond, hatte lange Haare, also so ähnlich vom Typ hier wie ich, ja. Und du musst dir vorstellen, dann lief da so leichte Musik, so chillige Musik. Alle standen da so und alle guckten so ein bisschen aus dem Fenster, weil man sich noch nicht so kannte. War eine ganz ulkige Geschichte. Und auf einmal, während diese chillige Musik läuft, geht diese andere Frau, die auch blond war und in der ich mich quasi gespiegelt habe, mitten auf die Fläche und fängt an, exzessiv zu tanzen zu dieser chilligen Musik. Und ich, mit all meinen Vorurteilen, wie ich da stand, ja, hatte auf einmal ganz viel Hitze. Also ich habe mich so geschämt für diese Person, weil sie war ja blond und so. Und wieso machen wir denn sowas? Und in dem Moment ist mir aber eingefallen, dass ich es eigentlich besser wissen müsste. Und das ist der Vorteil, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und da habe ich dann gesagt, bei Isabella, was ist los? Wo ist hier jetzt bitte der Schatten? Und ich habe wirklich mit mir diesen Dialog geführt, während ich mich ganz krampfhaft auf meinem Glas Sekt festgehalten habe, und ich hatte eine Antwort gefunden. Und das war irre. Ich habe gedacht, das, was sie da tut, den Mut zu haben, sich auf die Tanzfläche zu stellen, zu tanzen, während alle anderen steif herumstehen, wow, was ist das mutig? Würde ich nie machen. Also bin ich, nachdem sie ausgetanzt hat, bin ich dann zu ihr rüber und habe gesagt, du, ich finde das gerade so der Hammer. Ich stehe da, guck dir zu und frage mich, wie mutig bist du? Und dann sagt sie zu mir, und die Story werde ich echt nie vergessen, sie guckt mich an, fängt an zu lachen und sagt, weißt du, mein Therapeut sagt, wenn ich meine Ängste überwinden will, dann muss ich solche Dinge tun. Und ich musste so lachen, ja, weil sie hat da für sich ein therapeutisches Übungssession gemacht und ich habe sie verurteilt. Aber halt kurz, nur da habe ich es ganz besonders gespürt.
Und das, was du gerade gemacht hast, ist ja genau das, was Schattenarbeit ist. Dass es geht nicht darum, sich diese Schatten abzutrainieren. Es geht nicht darum, dass du da stehst und guckst dir das an und sagst so, ja, macht nichts mit mir. Sondern genau die Verlängerung der Zeit zwischen Reiz und Reaktion. Dass du halt sagst, ich gucke mir das an, ich merke, da kommt was hoch, das triggert mich. Und dann zu sagen, warum? Was ist das eigentlich? Und das genau ist das, was meine SchülerInnen am Ende immer zurückmelden, dass sie sagen, das ist das, was das Leben verändert. Das ist das, was den Unterschied macht. Da zu sitzen und sagen, warum stört mich das eigentlich gerade? Und das ist an Projektionen und an Triggern halt so das Fiese. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Punkt, den ich mit dir noch ansprechen wollte, mit der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Das ist ganz oft eben, oder ich würde sagen, dass es eigentlich nie Eigenschaften sind, die wir nicht haben, die uns bei anderen triggern, sondern dass es jedes Mal, wenn ich im Unterricht sitze und da ist ein Schüler, der mir ganz besonders auf den Keks geht, wo ich sage, das ist jetzt gerade etwas, wo ich sage, ich kann das nicht aushalten, wie der ist und so, dann merke ich immer so, ja, da sitze ich. Das ist der Teil von mir, der, wenn ich da sitzen würde und ich würde mich genauso verhalten, wie ich will, dann würde ich mich genauso verhalten. Und das ist eigentlich der Teil von mir selbst, den ich nicht ausstehen kann. Also, ich glaube, Carl Jung hat das mal gesagt, wenn ich sagen würde, wenn ich nicht etwas von mir in dem anderen sehen würde, dann würde mich das überhaupt emotional gar nicht berühren. Das ist genau der eben der Anteil, wo ich sage, so, ich würde es nicht tun, ich könnte es nicht tun. Und wenn ich das tun würde, würde ich mich schämen. Und es ist eigentlich, ja, wenn, treiben wir es extrem, es ist eine Form von Selbsthass. Es ist ein Teil von uns, den wir nicht ausstehen können, mit dem wir ein Problem haben, den wir in anderen sehen. Und das ist dann eben das, wo es dann eben auch reinkommt, wo ich sage, das Problem, was du mit mir hast, ist das Problem, was du mit dir hast. Dass es auf der einen Seite ich selbst reflektieren kann, zu sagen, hey, warum bin ich gerade so? Warum macht mich das wütend? Was möchte ich jetzt gerade hier eigentlich tun? Und dann zu sagen, Moment, wo kommt das her? Aber auch auf der anderen Seite, und das ist normalerweise das, was als erstes bei den SchülerInnen funktioniert. Sie kommen nicht erst an den Punkt, wo sie anfangen, sich selbst zu reflektieren, aber es kommt erstmal schon der Punkt, wo jemand dann quasi ihnen gegenüber ungerecht und unfair ist. und sie dann da stehen können und sagen so, Moment, hat das überhaupt gerade was mit mir zu tun? Oder sieht die Person gerade etwas von sich in mir, was ihn triggert und ich habe überhaupt gerade gar kein Problem? Und da sind, ich glaube, du hast das auch mal, in irgendeiner Form hast du das auch schon mal gesagt, dass du gesagt hast, wenn du ein Problem mit mir hast, ist es deins. Das darfst du behalten. Ne?
Und genau das, also du hast letztes Mal was ganz Wundervolles angestoßen und ich glaube, wir werden das jetzt grafisch umsetzen, nämlich dieser Postkarten mit den schlauen Sprüchen. Ja? Wir dürfen die jetzt mal sammeln und es wird demnächst welche geben, die wir gestalten, Jan, weil es gibt so viele schlaue Sprüche, die wir uns hier immer zunutze machen, die wir dann auch wirklich teilen dürfen. Und weißt du, welche mir jetzt einfällt? Ich weiß noch nicht mal, ob der richtig ist. Vielleicht wird das ein Lacher werden. Aber was Peter über Hans denkt, ist das, was Peter über sich denkt und nicht über Hans. Das habe ich in irgendeinem Buch gelesen. Und das ist eigentlich etwas, was wir alle immer behalten dürfen. Also das, was Menschen über uns sagen, hat ganz wenig mit uns zu tun, vielmehr mit einem anderen. Und das entspannt, wenn wir das immer uns ranholen als Spruch. Wir müssen mal gucken, dass wir einen guten Spruch daraus machen. Aber ich glaube, das ist etwas, was uns jedes Mal entspannen kann, wenn Menschen uns begegnen, die mit Wut oder Unzufriedenheit oder Enttäuschung oder wie auch immer auf uns zukommen, das Ganze über uns kippen, ja, und wir dann darunter ersticken, zu sagen, nö. Ist nicht meins. Das gebe ich dir jetzt mal zurück.
Und deswegen, das ist der Punkt, wo ich deswegen so ein bisschen gezögert habe, als du das letztes Mal mit der Fremdreflexion und der Selbstreflexion oder Fremdwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung gesagt hast. Wo ich jetzt sagen würde, und das war ja direkt auch mein Impuls, dass ich gesagt habe, so die Selbstwahrnehmung ist wichtiger als die Fremdwahrnehmung. Wo du dann gesagt hast, es ist eben ja aus so einer Business-Perspektive ist eben die Fremdwahrnehmung, weil es eben so weit auseinandergehen kann. Und ich habe da so ein bisschen gezögert innerlich, weil ich gesagt habe, so ja, aus einer anderen Perspektive, dass ich gesagt habe, definitiv. Wenn wir wissen wollen, wie wir bei dem anderen ankommen, dann geht es eben nicht darum, was ich denke, wie ich bei dem anderen ankomme, sondern eben, was der andere wirklich dann wahrnimmt. Und da sind wir bei einem Konzept, wo wir uns ja auch noch drüber unterhalten wollen, bei diesem Facework, wie konstruiere ich mein soziales Gesicht, was denken andere von mir? Und für mich war dann eben der Punkt, dass ich gesagt habe, so ja, aber versuchen in diesen Dialogen so aus, ich komme dann aus einer anderen Perspektive und sag so rein, so bei sich erstmal zu bleiben und zu sagen, okay, hat das, was ich gerade empfinde, wirklich was mit dem anderen zu tun und was der von mir denkt und wie das ankommt? Oder ist das irgendwas, was in mir gerade mit meinen Schattenanteilen, mit meinen Triggern, mit meinen Projektionen zu tun hat? Und deswegen finde ich halt, aber eben aus einer ganz anderen Perspektive gedacht, dass ich sage, wir Menschen sind halt im Dialog viel zu viel bei dem anderen und was der für ein Problem hat, denken, das Problem, was wir mit dem anderen hat, liegt an dem anderen. Denken, das Problem, was der andere mit uns hat, liegt an uns. Das heißt, wir sind viel zu viel auf den anderen fokussiert, was diese ganzen Prozesse angeht und viel zu wenig auf das, wo kommt das eigentlich her? Habe ich gerade wirklich ein Problem mit dem oder mit mir? Und hat der gerade ein Problem mit mir oder mit sich selbst? Und das finde ich halt weniger heraus, wenn ich darüber denke, wie ich bei dem anderen ankomme, sondern was in mir gerade eigentlich passiert. Und deswegen ist es mehr so die, das ist mehr die Richtung, aus der ich komme. Aber klar, da würde ich nämlich sagen, als du gesagt hast, dass da dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung nicht zusammenpassen an der Stelle, würde ich sagen, dass das eben ein Problem in der Selbstwahrnehmung ist. Dass ich sage, ich nehme mich ja in Anführungszeichen falsch wahr und deswegen ist da diese Diskrepanz, weil meine Selbstwahrnehmung eigentlich nicht gut genug ausgeprägt ist, um herauszufinden, wie ich eigentlich gerade rüberkomme.
Absolut. Also ich glaube, wenn sich das deckt, dann sind wir wirklich genau da, wo wir sein dürfen, ne? Und das andere, wie wir wirken wollen, das ist etwas, was wir konstruieren dürfen. Das ist ja nichts, was ich bin. Also ich kann ja in jeder Situation und in jeder Rolle eine andere sein, wenn ich das möchte. Und ich werde trotzdem in dem entsprechen, was andere von mir erwarten, was schon lange nicht heißt, dass meine Person sich da verändert, sondern nur die Wirkung. Ne? Also es kommt darauf an, in welchen Kontexten wir das denken. Deswegen bin ich da komplett bei dir. Du bist ja wirklich bei der Identität. Und das ist schon, das ganz oben stehen, ne? Und das hat schon viel damit zu tun, sich da wirklich zu reflektieren. Weißt du, was mir jetzt noch, also weißt du, natürlich weißt du nicht, ich stelle immer dieser blöde Frage, weißt du eigentlich, was ich denke? Ja, woher? Wir sind noch alle keine Gedankenleser, aber entschuldigt, ich werde mir das abgewöhnen in der nächsten Zeit, merke ich,
Abo.
in letzter Zeit zu oft mache. Worauf ich hinaus wollte, du hast oft das Wort Egoismus benutzt. Vielleicht erinnerst du dich, dass wir mal eine Folge über Empathie gemacht haben, dass ich diesen Begriff Empathie reingeworfen habe. Und der mildert manchmal die Idee darüber, wenn ich mich um mich selbst kümmere, wenn ich quasi in der alten Welt egoistisch bin, mich das einfach nur mit dem neuen Begriff Empathie überschreibe, also dem Ganzen ein neues Etikett gebe, dann fühlt sich das schon ganz anders an. Und das ist manchmal auch eine Idee, die ich einfach auch allen mal mitgeben will, die das Gefühl haben, ich darf nicht egoistisch sein. Überlege, ob du egoistisch bist und anderen schadest oder ob du etwas tust, was dir gut tut, aber anderen eben keinen Schmerz verursacht. Ja, weil ich finde, Egoismus ist eben dadurch unangenehm, weil er auch dafür sorgt, dass andere Menschen leiden. Wenn ich aber mich um mich selbst kümmere und dadurch vielleicht für andere sogar besser zugänglich bin oder mehr Kraft und Energie habe, weil ich das getan habe, dann ist das eher Empathie. Also ich würde es gerne einfach mal als neue Idee dazu anbieten, um dieses Wort Egoismus nicht für alles zu missbrauchen, was vielleicht gar nicht Egoismus ist.
Ja, also ich gehe tatsächlich inzwischen dazu über, dass ich versuche, das Wort Egoismus zu entstigmatisieren. Dass ich werfe das dann immer in den Raum als Egoismus. Also nochmal, wir hatten letztes Mal ganz kurz auch darüber gesprochen, über diese Mythologie, die ich gerade entwickle für meine kreativen Sachen, meine Schriftstellerei. Und da sind es immer so, dass die Götter da immer in Paaren auftauchen, immer eine Essenz und einen Schattenaspekt haben. Und Egoismus ist die Schattenseite der Selbstfürsorge. Und das ist halt, es geht miteinander einher. Und das ist jedes Mal so, dass ich dann sage, mit den SchülerInnen am Anfang, ich versuche deren Schattenanteile so ein bisschen für sie klar zu kriegen und sage dann, okay, welche Eigenschaften haben sie denn gar nicht? Und das ist immer eine meiner Lieblingsfragen, zu fragen, so, welche Eigenschaften haben sie zu 0%? Es ist nicht in ihnen vorhanden. Und es gibt fast immer eine Person im Raum, die sagt, Egoismus ist null. Ich bin gar nicht egoistisch. Und ich kann jetzt das Beispiel hier nicht bringen, weil dann müssen wir den Podcast ab 18 schalten, weil einer der Schüler tatsächlich ein sehr krasses Beispiel gebracht hat, wo die Schülerin dann nachgegeben hat. Weil wir haben uns so langsam rangetastet und gesagt, so, okay, sind 0% egoistisch. Ja, 0% egoistisch. So, okay. Das heißt, wenn Sie etwas haben, dann würden Sie das abgeben, wenn jemand danach fragt. Ja, würde ich. Das heißt, wenn jemand da steht und sagt, ich habe keine Ahnung, drei Käsebrötchen, du hast eins, du bist am Verhungern, ich bin eigentlich schon satt, ich sag jetzt aber, ich möchte dein Käsebrötchen auch noch haben. Dann würden sie sagen, ja, gebe ich ab. Ja, würde ich vermutlich abgeben. So. Okay, habe ich schon gedacht, da sind wir schon relativ weit. Und dann ging es aber darum, wenn wir die persönliche Sicherheit einer Person gefährden, wo wir sagen, würdest du dein Leben geben für mich? Einfach nur so. Das ist jetzt, ich habe das Beispiel jetzt drastisch verharmlost. Ja. Aber wo sie dann auch so schon gemerkt hat, so, okay, dann nicht. Also bestimmte Sachen würde ich nicht tun, wenn es halt wirklich an meine Grundbedürfnisse und an meine Würde und so geht, das aufzugeben für jemand anderen, wo ich gesagt habe, ja, dann sind sie nicht zu 0% egoistisch, sondern sie verteidigen auch ihre Identität, sie verteidigen auch ihre Persönlichkeit, vielleicht nicht so weit, wie sie sollten, aber es ist auf jeden Fall da und kein Mensch ist zu 0% egoistisch.
Nein, wir haben
Das,
das Grundbedürfnis nach Durchsetzung und nach Einfluss. Das heißt, das ist eins unserer Grundbedürfnisse, mit denen wir zur Welt kommen. Sonst würden wir ja gar nicht aus Mamas Bauch krabbeln, wenn wir das nicht wollten. Also schon da sorgen wir dafür, dass wir auf diesen Planeten kommen. Ich finde da gerade einen ganz spannenden Aspekt. Ich muss das kurz reinwerfen. Die Themen der Begriffe, ne? Dieser Egoismus, was ist das eigentlich, die Definition? Ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass wir die Definition alle unterschiedlich belegen. Und wenn du halt eben nach null egoistisch fragst und die Person vielleicht für sich eher weiß, dass sie altruistisch ist, dieser den Altruismus als Nicht-Egoismus übersetzt. Und ich merke das immer wieder auch in Seminaren, wenn wir das Thema Werte machen. Ich habe ja so Tausende von Werten, die ich immer mitbringe und die verteile ich in meinem ganzen Raum. Und wir haben teilweise wirklich bis zu einer Stunde erstmal die Definitionsklärung, wo Menschen auf mich zukommen und sagen, Isabella, wenn ich diesen Wert hier sehe, was soll das eigentlich bedeuten? Was? Und bevor wir nicht die gleichen Definitionen haben, ist es, finde ich, unglaublich schwierig, sich auch über solche Themen zu unterhalten. Weil dann kommst du nämlich ins Aufbröseln und musst erst mal zeigen, okay, das ist ja gar nicht Egoismus, den du meinst, sondern, ja, das
Ja.
finde ich so spannend, total spannend.
Ich finde, das ist aber eben auch ein ganz wichtiger Teil dieser Diskussion mit, weil ich sagen würde, ja, auf der einen Seite ist es halt so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, mein einer Vulgärbegriff pro Podcast-Folge, den ich runterbringen darf, Korinthenkackerei. Wenn du halt sagst so, ja, Egoismus ist halt anders definiert und sowas dann an der Stelle, das ist es natürlich auch ganz oft, dass wir sagen, wo sind eigentlich die Trennlinien? Aber bei ganz vielen Menschen ist es so, dass die ja tatsächlich einfach dieses Konzept von Selbstfürsorge schon als Egoismus definieren. Und dass da eben die Grenze zwischen, wann tue ich etwas für mich, was gesund ist, habe das zum Beispiel jetzt letztens auch gehabt mit dem rückenschonendes Arbeiten. Dass gesagt wird, ja, als Pflegekraft muss ich eben auf mich selbst Rücksicht nehmen, auch wenn ich dann halt vielleicht eine Tätigkeit nicht ausführen kann, weil ich eben auch gucken muss, dass ich weiter gesund bleibe. Und da sind wir jetzt auch so ein bisschen in diesem Altruismus, in dieser Diskussion drin, dass ich dann sage, ja, natürlich geht es auch um Sie, aber es geht auch darum, wenn Sie jetzt rückenschonend arbeiten und können den Beruf 40 Jahre machen, oder Sie arbeiten nicht rückenschonend und machen den Beruf 10 Jahre, dann haben Sie im Endeffekt auch weniger für die PflegeempfängerInnen getan, wenn Sie sich selbst davon abhalten, den Beruf lange genug machen zu können. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch immer bei dieser Altruismus-Sache, dass immer jemand dabei ist, der sagt, nee, ich mache das pur aus der Güte meines Herzens. Wo wir sagen, okay, warum? Ja, weil sich das richtig anfühlt. Aha. Und wie fühlt sich richtig an? Ja, das fühlt sich gut an. Ja, guck. Das heißt, du machst es natürlich auch, weil es sich gut anfühlt, etwas Gutes zu tun. Und das ist dann im Endeffekt für mich, weil ich ja das gute Gefühl habe. Ja? Wenn es sich für mich nur scheiße anfühlen würde, Gutes für andere zu tun.
Würde ich nicht tun. Und weißt du, wo wir jetzt gelandet sind? Mal eine kleine Brücke. Wir haben vor einigen Wochen, als du im Urlaub warst, war die Conny hier bei uns von der I37. Da haben wir doch die Motivanalyse aufgenommen. Weißt du noch? Da gibt es um diese 16 Motive, links, rechts, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und da könnte man super anknüpfen, wenn man nämlich tatsächlich die Schattenarbeit macht. Lohnt sich das, die ID37 mal zu machen und zu gucken, wie viel wovon brauche ich im Leben? Und da wird man nämlich ganz schnell fündig, was tut mir eigentlich gut, wo habe ich ein gutes Gefühl und wo habe ich eher ein schlechtes Gefühl. Und das kann man dann halt übersetzen und in die Schattenarbeit reingehen. Also falls jemand sagt, ich will erstmal etwas noch schwarz auf weiß haben, was mir hilft, ist das auch eine super schöne Grundlage. Mal angenommen, wir haben aber die ID37 jetzt nicht und wollen mit den Schatten arbeiten. Ja, und jetzt kommen wir ins Praktische. Du tust es an den Schulen, ich mache das in Seminaren. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt meine Schatten aufgedeckt. Und meistens ist das so eine Armada-Schatten. Oder hast du das Gefühl, dass es immer nur ein, zwei Schätzchen sind?
Nee, das ist also, es ist immer eine unüberschaubare Menge und es geht immer darum, sich eins rauszupicken, wo man sagt, darauf konzentriere ich mich jetzt gerade. Aber es ist ja, wie Carl Jung auch sagt, ein Prozess, der auch das ganze Leben diese Individuation nach sich zieht. Also wir werden immer irgendwie Schatten finden und das auch immer en masse. Also
Und
da ist
was,
genug
genau, das
da.
ist, genau, das ist das, was wir bestätigen können. Also auch hier wieder für alle, ne? Seid beruhigt, wenn es viel ist, dann seid ihr Mensch. So, und das ist gut so, weil die dürfen ständig und weiter an uns arbeiten. Wenn ich jetzt diesen einen Schatten zum Beispiel für mich identifiziere und sage, okay, das ist jetzt der Schatten, mit dem möchte ich in den nächsten Wochen, Monaten arbeiten. Was ist dein Tipp für diejenigen, die sagen, okay, ich habe mir jetzt was rausgesucht und jetzt weiß ich, wenn ich das erlebe, dann wie kann ich den Schatten integrieren?
Also abgesehen von der offensichtlichen Antwort einer Psychotherapie, was
Ja.
halt eine super, weil du hattest ja auch schon gesagt, der Schlüssel zu Schattenarbeit ist ganz viel Fremdreflexion. Also eben das, da hattest du in dem, ah, wie hieß das Fenster? Ja.
Johagelfenster, das Johagelfenster.
Johari, genau. Dieser Anteil der Dinge, die Menschen an mir sehen können, die ich aber selbst nicht wahrnehme. Und das ist eben auch etwas, was, und das ist jedes Mal, ich stelle die Frage, und das kann ich jetzt auch für die Öffentlichkeit sagen, ich stelle die Frage in jeder Klausur. Alle Schülerinnen, ich stelle sie in jeder Klausur. Und ich sage Ihnen vor, ich werde sie in der Klausur stellen und die Leute beantworten das trotzdem falsch. Weil das
Lernen
Konzept
wir
auch
alle mal
einfach,
richtig.
das Konzept doch einfach so schwer verständlich ist, dass wir sagen, wir unterscheiden die Persönlichkeit ganz basal in Schatten und Persona. Und ich kriege ganz viel diese Definition, dass sie sagen, Schatten ist das, was wir verbergen und Persona ist das, was wir zeigen. Und das ist nicht richtig. Sondern Persona ist das, was wir an uns selbst wahrnehmen können, bewusst, und Schatten ist das, was wir nicht wahrnehmen können an uns. Und wir versuchen, unsere Persona zu zeigen und unsere Schatten zu verbergen, aber durch Trigger, durch Projektion, knallt halt permanent der Schatten raus. Und wir merken dann nur an diesem berühmten Satz, oh, da war ich nicht ich selbst. Dieses, dass wir dann sagen, ah, das war ich nicht selbst. Und das ist ja doch, genau das bist du nämlich auch. Wenn du halt so reagierst, wie du eigentlich dich nicht verhalten möchtest, kommt halt ein Schattenanteil raus. Und da brauchen wir jemanden von außen, der uns dann sagt, ey, aber wohlwollend. Ja, nicht jemanden, der dann halt eben kritisiert und sagt, da bist du doof gewesen, sondern wirklich jemand, der sagt, ey, hast du da vielleicht mal, und es ist schwierig, dann zu sagen, willst du da vielleicht mal hingucken? Da brauchen wir halt eine Vertrauensperson, die das macht, oder eben einen Therapeuten.
Oder
Ja.
jemand, der empathisch kommunizieren kann.
Ja,
Ja,
und
ich schließe mal ganz kurz ein Modell wieder dran. Ich bin ja im Denken, ne? Das kannst du gerne als Korinthenkacker bezeichnen, aber ich mag das gerne an mir. So. Und zwar
Ich habe gar kein Problem damit.
die gewaltfreie Kommunikation ist ein sehr, sehr schönes Konstrukt beziehungsweise ein Modell. Und ich übe das sehr viel in Seminaren, besonders mit Führungskräften, weil oft begegnen uns Menschen, die etwas tun, wo wir uns getriggert fühlen. Und statt in die eigene Wahrnehmung zu gehen und dem anderen zu sagen, wie doof er da ist, wie unfähig er ist oder Dinge macht, die nicht gut sind, sich mal zu hinterfragen, erstmal, was ist vielleicht meine Beurteilung der Geschichte, also wo ist mein Schatten? Oder noch besser, sich in die Perspektive der anderen Person zu versetzen und versuchen zu verstehen, warum sie Dinge getan hatte. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir ganz stark auch in der Schattenarbeit, weil ich muss ja auf die andere Seite treten und sagen, könnte das, was ich jetzt als super unangenehm empfinde, für einen Sinn haben für die Person.
Ja, das ist, ich liebe das auch in einer gewaltfreien Kommunikation. Und da sind wir aber ein bisschen, meine Hörempfehlung, NDR2, Kur-Oase, da gibt es eine Folge über die 3W-Formel zum Schreien komisch, weil es halt wirklich darum geht, wahrnehmen, wirken, Wünsche. Das ist ja im Prinzip so eine Form von gewaltfreier Kommunikation. Und da sieht man den Unterschied zwischen, war das Thema, was wir schon hatten, Haltung und Technik. Wenn ich das halt nur als Technik verwende, geht das Ding total in die Hose. Ich möchte das jetzt auch nicht spoilern, das sollte man sich unbedingt mal anhören. Aber dass ich eben sage, und wie viele Konflikte ich schon hatte, wo ich sage, da hast du mich angegriffen, da hast du mich beleidigt, da hast du etwas gesagt, um mich zu verletzen. Nee, du hast das und das gesagt. Das ist bei mir so und so angekommen und hat die und die Wirkung ausgelöst. Und das kann schon so viele Konflikte entschärfen, wenn ich da an den Punkt komme, an dem ich diesen Schritt zurückgehen kann. Und da bin ich im Prinzip bei der Antwort auch auf die Frage, die du mir gestellt hast. Und ich glaube, der Mann heißt Julien Leblanc, der gesagt hat, Action Trigger Release Repeat ist, glaube ich, seine Methode. Ich glaube, ich habe am Anfang was durcheinander gebracht, aber dass er halt sagte, das, was wir jetzt die letzte Folge gemacht haben, dass wir sagen, setz dich mal hin und frag dich, was nervt mich an anderen und so, ist immer ein super Einstieg. Man kriegt so ein paar Sachen raus, aber man kann sich auch unglaublich selbst behumsen dabei, dass man da sitzt und sagt so, und ich habe das immer auch mit den SchülerInnen, dass sie sagen so, nee, das habe ich gar nicht, das stört mich überhaupt nicht bei anderen. Und 15 Minuten später sind die von irgendwas getriggert, was genau das ist. Und deswegen, das ist das auch mit den Biases, über die wir schon mal gesprochen haben. Zu wissen, wie es funktioniert, hilft einem quasi gar nicht für die tatsächliche Handlung, sondern es ist, diese Übung hilft einem, eine Beobachtungsaufgabe zu formulieren. Zu sagen, okay, und jetzt genau wie du sagtest, ich habe diesen Schatten jetzt identifiziert. Wie kriege ich den jetzt integriert? Ich gehe raus und trigger mich. Ich bringe mich in Situationen, unterschwellig, nicht so, dass ich super in Hyperregulation bin und mit nichts mehr klarkomme, aber ich bringe mich in eine Situation, wo ich damit konfrontiert werde, wie die von der du erzählt hast, mit dem Tanzen, ja, wo ich sage, ich bringe mich in diese Situation, ich bin getriggert, absichtlich, und jetzt handle ich aber nicht aus diesem Trigger heraus, ich reagiere nicht auf diesen Reiz, sondern ich halte den einfach nur. und sagst so, okay, da hast du jetzt das Gefühl, der darf so nicht sein. Dann hast du jetzt das Gefühl, der darf so nicht sein. Schäm dich jetzt mal einen Augenblick, halt das mal aus. Und danach siehst du, nach 90 Sekunden ist eine akute Emotion in der Regel vorbei, wenn sie nicht erneut getriggert wird. Jetzt ist es vorbei und ich bin noch am Leben. Ich habe nichts machen müssen und es ist trotzdem okay gewesen. Und das ist für mich halt die Nummer eins Strategie, um zu sagen, so integriert man seinen Schatten. Ich bringe mich in eine Situation, es triggert mich, ich halte das aus, es geht vorbei und dann weiß ich, es funktioniert auch so.
Super. Ja, lass uns mal mit dieser Übung einfach mal in die nächste Woche reingehen. Also, ihr habt ja alle, natürlich habt ihr alle beim letzten Mal einen Zettel geholt und habt aufgeschrieben, was euch triggert. Falls ihr das noch nicht getan habt, das wäre jetzt noch die Möglichkeit zu tun. Und dann gehen wir alle mal in die Woche rein und nehmen uns einen Trigger raus, den wir bewusst beobachten. Ich werde mir auch einen aufschreiben und werde dir beim nächsten Mal erzählen, was ich erlebt habe mit meinem Trigger, weil ich habe gerade im Moment einen, der mir gehäuft begegnet.
Ich würde da gerne noch eine Zusatzaufgabe zu einbauen,
Komm.
weil das nämlich etwas ist, wenn Menschen, die sich vielleicht schon mal mit Meditation beschäftigt haben, es geht immer ganz oft darum, ich weiß nicht, ob du schon mal, mit Sicherheit hast du vermutlich auch schon deine eigenen Erfahrungen mit Meditation gemacht in der einen oder anderen.
Ich bin die, die jeden Morgen um 5 Uhr meditiert.
Wow.
Das weiß auch nicht jeder über mich.
Da bin ich nicht, ich mache das tatsächlich nach der Arbeit. Und zwar, und ich komme ja aus diesem unglaublichen Leistungsdenken raus. Und für mich war auch Meditation etwas, was ich früher mit unglaublich viel Ehrgeiz gemacht habe. Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, an nichts denken, an nichts denken. Und dann kam ein Gedanke und jedes Mal, wenn der Gedanke kam, habe ich mich dafür verurteilt, dass ich es nicht geschafft habe, an nichts zu denken oder weiter bei meinem Atem zu bleiben. Und dann hat eine Meditationsmeisterin mal in einem Podcast gesagt, ich habe leider den Namen nicht mehr parat. Das Lernen bei der Meditation, es geht nicht darum, zu trainieren, in diesem Zustand zu bleiben, sondern es geht darum zu lernen, immer wieder zu bemerken, dass du nicht mehr in dem Zustand bist, um wieder zurückzukehren. Das heißt, jedes Mal, wenn du merkst, ah, abgeschweift, ich gehe wieder zurück, das ist eigentlich der Erfolg und nicht stundenlang in diesem gedankenlosen Zustand bleiben zu können. Und bei den Triggern ist es eben auch so. Das heißt, wenn unsere HörerInnen jetzt rausgehen und sagen, ich suche mir einen Trigger und dann passiert es, ich werde getriggert, ich kann nicht drauf reagieren, ich kann das nicht aushalten, ich reagiere blöd und dann komme ich danach und sage raus, versagt. So nicht, sondern du kennst bestimmt auch die Kompetenzstufen nach Birch, dass wir sagen, wir haben diese die unbewusste Inkompetenz, die bewusste Inkompetenz, die bewusste Kompetenz und die unbewusste Kompetenz. Und wir springen nicht von der unbewussten Inkompetenz in die unbewusste Kompetenz, sondern es wird halt immer so sein, und mein Musterbeispiel dafür ist, und da liebe ich WhatsApp oder generell Messenger, jemand schreibt dir und triggert dich und du wirst wütend. Und du schreibst die Nachricht zurück, schickst sie ab. Und eine Stunde später merkst du, das war nicht gut. Das war eine blöde Idee. Ich weiß nicht, ob wir das Beispiel schon hatten hier.
Nee, aber das ist etwas, was jeder von uns regelmäßig und gut nachvollziehen kann.
Und dann hast du dieses, wenn du an dem Trigger arbeitest, kommst du irgendwann an den Punkt, du schickst es ab und du merkst 15 Minuten später, das war nicht gut. Dann merkst du, du schickst die Nachricht ab und 5 Minuten später kommt das. Und dann kommt dieser ganz, ganz ungünstige Punkt in der Entwicklung der Schattenarbeit, wo jemand was schreibt, es macht dich wütend, du schreibst die Nachricht, du drückst auf Absenden und merkst in dem Moment, wo du drückst, das ist die falsche Entscheidung gewesen. Du kannst es noch nicht verhindern, auf den Knopf zu drücken. Und dann wandert das noch weiter nach vorne, dass du sie geschrieben hast, du hast den Finger da drüber und du weißt, das ist jetzt falsch. Das wäre jetzt nicht die richtige Entscheidung abzuschicken und machst es trotzdem. Und so entwickelt sich das immer weiter und irgendwann merkst du es vorher und denkst so, nee, 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 doch und wenn du an den Punkt kommst, wo das kommt, der Trigger kommt, du schreibst die Nachricht, bist davor, sagst nein und machst die Nachricht dann weg, dann bist du schon an einer bewussten Kompetenz. Aber es geht nicht darum zu sagen, der Trigger kommt und ich werde nicht wütend. Der Trigger kommt, ich schreibe keine Nachricht, sondern es geht erstmal nur darum zu merken. Und in Real-Time-Conversation, normal von Angesicht zu Angesicht, ist es halt deutlich schwieriger, weil, und das kann vielleicht jeder nachvollziehen, dass wir in einem Streit sind, der andere sagt, was verletzend ist, ich gehe gegen an, fange an, den anderen auch zu verletzen, und während ich das sage, merke ich, was tue ich eigentlich gerade? Da habe ich nur was falsch aufgefasst und eigentlich, und dann zu sagen, ich stoppe ab, mitten in meiner falschen Handlung und sag so, ey, sorry, das geht ja gerade in eine völlig falsche Richtung. Da fängt es an mit der Schattenarbeit, dass wir nicht sagen, ich mache es sofort richtig, sondern ich merke, während ich es falsch mache, dass ich es falsch mache und reagiere darauf. Aber das ist wieder, und da sind wir wieder bei Scham, dass du währenddessen deinen Fehler zugeben musst, während du ihn machst oder gerade gemacht hast. Und das ist das, was so schwierig ist daran.
Aber das ist was, was mit dem Training auf jeden Fall Erfolg bringt. Weil wenn du jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Arbeit schaue, die letzten 20 Jahre und die Menschen, die eben genau da trainiert haben oder mich selbst. Ich bin wie du auch ein Mensch und wir haben natürlich auch unsere Trigger. Was jedoch mit der Zeit passiert, umso öfter du es trainiert hast, und das ist vielleicht einfach schön zu spoilern, damit alle wissen, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen und dieses Training zu machen, was du gerade jetzt in den schönen Schritten beschrieben hast. Ich merke in dem Moment, wenn ich etwas tue, dass ich es tue. Und dann kommt dieser schöne Satz, den wir immer wiederholen, zwischen Reiz und Reaktion gibt es immer einen Raum, in dem du entscheidest, wie du dich verhalten willst. Und bei den Triggern, die ihr trainiert habt, der wird immer länger sein und ihr werdet die richtige Reaktion finden und ihr werdet merken, dass es euch triggert und ihr werdet verstehen, warum, und es wird die Emotionen regulieren können. Also wir sind ja großartige Wesen, wir können sie regulieren. Aber hier auch nochmal die Warnung, es werden immer neue Trigger kommen, die euch herausfordern. Ja, und dann dürft ihr wieder in dieses Training reingehen. Also ich weiß nicht, Jan, bei dir ist es wahrscheinlich genauso wie bei mir. Es gibt Trigger, die du vor 10 Jahren halt nicht im Griff hattest, die jetzt überhaupt nicht mehr so dramatisch wirken. Und es gibt welche, die neu dazukommen. Also ich, wie gesagt, ich habe gerade aktuell einen, da muss ich richtig trainieren und ich bin noch lange nicht da, wo ich gerne wäre. Aber deswegen werde ich mir ihn aufschreiben und einfach mal dieses Vertrauen zu haben, wenn ich das wirklich bewusst tue und trainiere und mir meiner Handlung bewusst bin, weil darum geht es am Ende, zu erkennen, was ich da eigentlich tue, was ich denke und warum ich vielleicht jetzt doch diesen Knopf drücke oder eben nicht. Das ist die hohe Kunst, nur sich selber zu beobachten und
Ja, und deswegen. Ich wollte es gerade in den Raum werfen, jetzt hast du es selbst gesagt, weil ich finde, dass das ist, was super frustrierend an der Schattenarbeit ist, wo man sehr schnell denkt, dass man Rückschritte macht, dass man sagt, okay, jetzt habe ich an diesem Trigger gearbeitet und es klappt besser und dann kommt plötzlich etwas, was vorher gar kein Thema war und jetzt fängt an, mich das zu triggern, wo ich dann denke, ja super, ich werde jetzt leichter triggerbar, seit ich mich mit meinen Schattenanteilen beschäftige, aber es ist tatsächlich so, so wie ich das Konzept verstanden habe, dass es halt ist, dass das Gehirn teilweise sagt, ja, den Trigger habe ich dir vorher nicht gegeben, da warst du noch überhaupt nicht in der Lage dazu, damit umzugehen. Und jetzt bist du reifer geworden, du kannst das besser ab, jetzt gebe ich dir da mal was wirklich weh tut. Und auf einmal sind wir wieder bei der vollkommen unbewussten Inkompetenz auf einer ganz anderen Stufe, wo wir dann denken, so, oh Gott, habe ich jetzt einen Rückschritt gemacht? Nee, nee, dein Gehirn gibt dir immer größere Herausforderungen, je weiter du wächst. Und da sind wir so ein bisschen auch bei dem mit dem, also Verhaltenstherapie mit diesem Gefühlsrucksack, dass wir sagen, so der wirklich belastende Kram ist ganz unten drin und da ist was, ist eine ganze Schicht oben drüber, die wir erstmal abarbeiten müssen, bevor wir erst dahin kommen. Also, und ich bin definitiv noch an dem Punkt, wo ich sage, einige Trigger sind deutlich schlimmer geworden über die letzten Jahre, weil ich noch gar nicht in der Lage gewesen wäre, überhaupt ansatzweise damit umzugehen. Also bei Sachen, die, wo ich heute denke, das macht mich wütend. Wenn ich das überhaupt hätte fühlen können vor 5 Jahren, wäre ich vermutlich eine Stunde lang schreiend im Kreis gelaufen. Also deswegen ist es so, das ist der Prozess und es gehört dazu, dass es halt immer, man holt immer mehr raus und es gibt vermutlich die Sachen, von denen wir jetzt denken, dass es unser schlimmster Schatten ist, der ist in 5 Jahren vermutlich eine Kleinigkeit und dafür sehen wir dann, das ist eigentlich unser Schatten, das ist eigentlich das, was da drunter liegt.
ja, und in dem Vertrauen, ich finde es schön, vertraut in den Prozess, wie man das so schön sagt. Geht die Woche jetzt mal mit offenen Augen und offenen Herzen durch die Tage und schaut einfach, was euch triggert und wo ihr vielleicht auch wirklich diese Momente habt. Auch oh, ich merke, dass es mich triggert. Das ist ein Erfolg. Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg. Der kann noch so klein sein. Und
Und
ja,
es lohnt
und ich,
sich.
genau, Jan, und ich wünschen euch ganz viele Erfolge und sind gespannt. Vielleicht wollt ihr das eine oder andere wieder mit uns teilen. Das ist uns ein Vergnügen, euch da auch auf dieser Reise zu begleiten. Und wir sind natürlich auch neugierig.
Also viel Spaß in den Schatten.
Viel Spaß mit dem Schatten. Eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.